nach einem Polizeieinsatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Nach neuen Angriffen droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Vergeltung. Sollten die USA, Frankreich und Großbritannien Israel unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israel dagegen will seine Angriffe auf den Iran offenbar ausweiten. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Israel hat den Iran zur Hauptfront im Krieg erklärt. Das Militär habe in den vergangenen 24 Stunden mindestens 150 Ziele im Iran angegriffen. Israels Verteidigungsminister Katz drohte der Führung im Iran. Wenn Khamenei weiter Raketen auf die israelische Heimatfront abfeuert, wird Teheran brennen.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Unionspolitiker drängen weiter auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn reicht das geplante Freiwilligenmodell nicht aus. Jan Busche.
Es müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte Spahn der Rheinischen Post. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Wenn eine Wehrpflicht tatsächlich kommt, stellt sich eine weitere Frage. Gilt diese dann für Männer und Frauen? Erstmal nur für Männer, findet Fraktionschef Spahn. Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer meint dagegen in der Berliner Zeitung, wegen des Geburtenrückgangs könne auf keine Gruppe verzichtet werden.
Die Berliner Polizei hat Einzelheiten zum gestrigen mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Arztpraxis bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um den Inhaber der Praxis. Der 76-Jährige war gestern Nachmittag leblos in den Räumen der Praxis im Wedding gefunden worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei der Mann noch vor Ort gestorben. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Weitere Hintergründe sind noch unklar. Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landparty. Rund 130 Höfe und Betriebe öffnen ihre Türen. Sie wollen das Interesse an regionalen Produkten wecken. Laut Agrarministerium werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Offiziell eröffnet wurde das landesweite Fest mit Agrarministerin Mittelstädt am Vormittag auf dem Biobetrieb Gut Schmerwitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag sonnig bei maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin 23 bis 25 Grad, in Fürstenberg 23 und in Senftenberg 27 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei 27 bis 34 Grad. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt im Studio für Sie Bernhard Kempf. Mit großer Sorge schaut die Welt weiterhin in den Nahen Osten, denn dort setzen Israel und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. Israels Verteidigungsminister Katz hat dem Iran mit Konsequenzen gedroht. Sollte der Iran weiter Drohnen und Raketen auf zivile Gebiete abfeuern, dann werde Teheran brennen, so Katz wörtlich. Wir schalten zu Benjamin Weber in Istanbul, denn dort ist das ARD-Korrespondentenbüro, das auch zuständig für den Iran ist. Herr Weber, was wissen Sie über die aktuelle Lage im Iran?
Also unsere Kollegen in Teheran, mit denen wir zusammenarbeiten, haben vor wenigen Minuten gemeldet, dass über Teheran wieder Kampfjets gesichtet worden sind. Von Explosionen oder Bombardements ist da jetzt noch nichts zu hören. Aber nach einem ruhigen Vormittag hat es schon im Iran wieder Angriffe gegeben aus Israel. Zum Beispiel in Tabriz im Nordwesten des Landes, da in der Nähe sind Militäranlagen. Und auch in Hamedan sind Angriffe geflogen worden. Und es gibt auch Berichte über Todesopfer.
Hunderte Drohnen hat der Iran seinerseits auf Israel abgefeuert. Auch Raketen, wie viel davon hat der Iran eigentlich noch?
Ja, das ist schwer zu sagen. Man weiß nicht genau, wie viele Raketen der Iran hat. Man sagt ja ungefähr, dass der Iran 3000 Raketen besitzt, ungefähr so 3000 Marschflugkörper. Der Iran produziert das ja selbst, deswegen ist es schwer zu sagen, wie viel sie in der Zwischenzeit auch wieder aufgefüllt haben nach dem letzten Angriff von vergangenem Oktober. Was aber klar ist, sie haben gestern jetzt, also gestern Abend und heute Nacht bei den Angriffen längst nicht so viele Raketen eingesetzt. Rechnet man eher so von Hunderten oder so. Das hat vielleicht verschiedene Gründe. Entweder haben die Israelis mit ihrem Angriff von Nacht auf gestern die Raketenproduktion und die Raketenlager zerstört oder die Infrastruktur. Oder eben der Iran hat sich kurz vorher nochmal umentschieden und hat gedacht, wir schießen doch nicht so viele gleichzeitig, um dann nicht so stark zu eskalieren, sondern nur ein bisschen.
Bei den israelischen Angriffen gestern, da wurde ja die gesamte iranische Armeeführung getötet. Wie schätzen Sie das ein? Wie geschwächt militärisch ist der Iran jetzt? Wie groß ist das Vakuum?
Ich würde sagen, dass das schon ein deutliches Vakuum jetzt gibt nach diesen Angriffen, nach diesen Tötungen. Vor allen Dingen an der Spitze der Revolutionsgarde, Hossein Salami, der Kommandeur, der gestern als einer der ersten für tot erklärt worden ist. Der war ja ein enger Vertrauter von Irans oberstem Führer, von Ayatollah Ali Khamenei. Und die ihm unterstellte Revolutionsgarde, diese ist ja eigentlich im Prinzip eigentlich eine zweite Armee im Land, so eine Elite-Armee, die ist ja extrem wichtig auch für das Regime und für Ayatollah Ali Khamenei. Und der, 85 ist er ja mittlerweile, hat damit jetzt einen seiner allerengsten Vertrauten verloren. Aber auch im operativen Geschäft, was diese beiden Armeen angeht, würde ich sagen, ist das sehr signifikant, dass im Prinzip eigentlich die Chefetage, die Chain of Command, komplett ausgeschaltet worden ist.
Morgen sollen ja eigentlich wieder Gespräche über das iranische Atomprogramm stattfinden, und zwar in Oman. Es wäre meines Wissens nach, glaube ich, die sechste Runde dieser Art. Wird es diese Runde wirklich geben oder nicht?
Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Eigentlich rechne ich minütlich mit einer Absage, aber abgesagt worden ist es noch nicht von iranischer Seite. Donald Trump hat ja gestern in seinem Posting auf Truth Social den Iran dazu aufgerufen, morgen eben nach Maskat in den Iran zu reisen und dort weiter über das Atomprogramm zu verhandeln. Die Iraner haben gesagt, das ist sinnlos. Es macht überhaupt keinen Sinn, mit den USA zu verhandeln, während die gleichzeitig Israel diesen Angriff eben erlaubt haben. Und das kann ich sozusagen aus iranischer Perspektive auch komplett nachvollziehen. Es wäre sehr, sehr schwer, sage ich mal, der eigenen Bevölkerung jetzt zu verkaufen, dass man damit einem der Erzfeinde sich an einen Tisch setzt, nachdem das Land angegriffen worden ist. Aber abgesagt ist es eben noch nicht, und die Vermutung steht halt im Raum, dass das jetzt sozusagen morgen vielleicht genutzt werden könnte, um die Eskalationsspirale, die wir sehen, Sie haben es ja gesagt, rhetorisch ist es also angekündigt, Teheran wird brennen und so weiter. Das ist ja rhetorisch auf dem Weg in Richtung Eskalation, und man könnte natürlich diese Gespräche morgen nutzen, um da rauszugehen. Aber ich halte das irgendwie schon auch noch für unwahrscheinlich.
Aktuelle Einschätzungen waren das von unserem Korrespondenten für den Iran aus Istanbul, Benjamin Weber. Haben Sie ganz vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich.
Die Eskalation im Nahen Osten, die betrifft auch viele Reisende. Für Israel gilt inzwischen eine Reisewarnung, aber auch für andere Länder hat das Auswärtige Amt seine Hinweise inzwischen aktualisiert. Und welche das sind, das sagt uns Efi Seibert aus dem Hauptstadtstudio.
Nun sind auch Reisen in das beliebte Touristenziel Dubai betroffen. Das Auswärtige Amt rät von Reisen dorthin ab. Ebenso wie nach Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, Kuwait, Oman und Jordanien. Es kann in diesen Ländern jederzeit dazu kommen, dass der Luftraum gesperrt wird. Außerdem werden Reisende aufgefordert, besonders an belebten Plätzen und bei großen Veranstaltungen vorsichtig zu sein. Größere Menschenansammlungen sollte man meiden, so die Hinweise des Auswärtigen Amts. Schon seit gestern gilt eine noch höhere Warnstufe für Reisen nach Israel, genauso für den Iran. Deutsche, die im Iran wohnen, sind schon aufgefordert worden, das Land zu verlassen. In Ländern mit Reisewarnungen sollen sich deutsche Staatsangehörige auf die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts schreiben lassen, damit sie im Ernstfall schnell erreicht werden können. Bundesaußenminister Johann Wadephul ist zurzeit im Nahen Osten unterwegs. Er forderte jetzt alle Deutschen in der Region auf, die Reisewarnungen eng zu verfolgen.
Das Auswärtige Amt rät aus Sicherheitsgründen von Reisen in den Nahen Osten ab, Efi Seibert informierte. In den USA wollen heute tausende Menschen gegen die Politik ihres Präsidenten protestieren, auch in Washington D.C. Dort wird Donald Trump heute eine Militärparade abnehmen. Anlass dafür ist der 250. Geburtstag der US-Streitkräfte. Dass dieses Datum auch auf seinen heutigen 79. Geburtstag trifft, das sei ein reiner Zufall, heißt es aus dem Weißen Haus dazu. Aus Washington berichtet Ralf Borchardt.
Vor einigen Tagen wurde der Präsident gefragt, was die ganz normalen Amerikanerinnen und Amerikaner von dieser Parade mit nach Hause nehmen sollten. Ich möchte, dass sie am Ende mitnehmen, wie großartig unser Land, wie großartig unser Militär ist, so Trumps Antwort. Er habe rund um die jüngsten D-Day-Feierlichkeiten zum Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie 1944 mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und anderen Staats- und Regierungschefs telefoniert, auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, so Trump weiter. Alle würden feiern, Paraden abhalten, nur die USA nicht, obwohl doch die USA den Zweiten Weltkrieg und auch den Ersten Weltkrieg gewonnen hätten. Da habe er gesagt, auch wir sollten feiern. Der Politikwissenschaftler Peter Fever von der Duke University betont, trotz des großen Stellenwerts der Streitkräfte in der US-Gesellschaft seien Militärparaden mit dem Zurschaustellen von Material selten. Die letzte große Parade in Washington D.C. fand 1991 statt.
That was the case, say, after Desert Storm.
Das war nach der Operation Desert Storm, so Fever im Radiosender NPR, also nach dem Golfkrieg, den die USA gegen den Irak unter Saddam Hussein nach dessen Invasion Kuwaits geführt hatten. Typisch amerikanisch sei dagegen, dass bei großen Sportereignissen wie dem Super Bowl Kampfflugzeuge über das jeweilige Stadion fliegen. Was die jetzige Militärparade besonders umstritten macht, während in Washington Panzer zur Schau gestellt werden, sind in Los Angeles Nationalgarde und US Marines im Einsatz, um Trumps harte Migrations- und Abschiebepolitik zu untermauern. Den Politikwissenschaftler Chris Adelson von der American University macht das einigermaßen fassungslos.
On his birthday. A military parade, tanks in the city of Washington, D.C.
An seinem Geburtstag, Panzer im Zentrum von Washington, D.C. Das wirkt wie aus einem Kinofilm, so Adelson im ARD-Interview. Der Politologe ist ein besonders scharfer Trump-Kritiker. Für ihn will Trump sich zum König machen.
Donald Trump wants to make himself a king.
Er glaubt, Regeln gelten für ihn nicht. Er glaubt, er kann machen, was er will, so Adelson. Wenn der Präsident das Militär in Los Angeles einsetzen kann, wo es absolut keinen Grund dafür gibt, dann will er sich in dieser Art der Machtausübung zum Diktator machen. Zu einem amerikanischen Putin, Orban, Erdogan, vielleicht einem amerikanischen Xi, so Adelson in Bezug auf die Staats- und Regierungschefs Russlands, Ungarns, der Türkei und Chinas. In zahlreichen Städten der USA sind für den heutigen Samstag Proteste geplant, viele unter dem Motto No Kings, keine Könige. Donald Trump hat angekündigt, Protestierenden im Umfeld der Militärparade in Washington mit allergrößter Härte zu begegnen.
Soweit Ralf Borchert über die umstrittene Militärparade heute in Washington, D.C. Unfälle, Krankheiten, Transplantationen. Täglich werden in Deutschland etwa 15.000 Blutkonserven benötigt. Das heißt, alle 7 Sekunden ist ein Mensch auf die Spendenbereitschaft eines anderen angewiesen. Doch gerade jetzt im Sommer drohen Engpässe. Der heutige Weltblutspendetag will auf dieses Problem aufmerksam machen und für mehr Blutspenden werben. NDR-Reporterin Nele Rösler war in Hamburg unterwegs und hat dort einen Mann getroffen, der sich freiwillig schon etliche Male hat pieksen lassen.
Matthias Miet spendet seit 25 Jahren Blut. Alle 3 Monate kommt er ins Blutspendezentrum des Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Unmittelbar nach der Spende merke ich schon so ein kleines schummriges Gefühl im Kopf, aber das geht auch schnell wieder weg. Und bisher hat es mir nur gut getan.
Vor der Spende werden sein Blutdruck und Fieber gemessen. Außerdem kontrolliert man, ob ausreichend rote Blutkörperchen vorhanden sind. Nur wenn das alles in Ordnung ist und kein Eisenmangel vorliegt, darf er spenden. Dann geht es für circa 10 Minuten auf die Liege. Ein halber Liter Blut wird entnommen. eine unbedenkliche Menge.
Es gibt Menschen, die sich geradezu belebt und inspiriert fühlen, wenn sie bei der Blutspende waren. Und es gibt doch den einen oder anderen, der sagt, auch jetzt für den Abend nehme ich mir jetzt nicht nochmal das Zirkeltraining im Fitnessstudio vor, sondern lege mich auf die Couch und lege die Füße hoch und morgen bin ich wieder der Alte.
Erklärt der Transfusionsmediziner Sven Peine vom UKE. Nach einer Blutspende macht der Körper sich sofort daran, das Blut zu ersetzen. In den Gefäßen wird innerhalb von Minuten bis Stunden der Flüssigkeitsanteil des Bluts durch Wasseraufnahme aus der Nahrung und dem Gewebe ersetzt. Die Nieren registrieren den gesunkenen Sauerstoffgehalt im Blut und schütten das Hormon Erythropoietin aus, besser bekannt als EPO. EPO stimuliert die Blutstammzellen im Knochenmark. Diese beginnen, neue Blutzellen zu bilden.
Die roten Blutkörperchen, die Sauerstoffträger, auf die es uns ja besonders ankommt, die sozusagen der essentielle Bestandteil sind, füllen sich über die nächsten 4 bis 6 Wochen komplett wieder auf und alles ist wieder so wie vorher.
Bei Menschen, die häufig Blut spenden, verbessert sich dieser Prozess der Blutneubildung. Das konnten die Stammzellforscher am Deutschen Krebsforschungszentrum jetzt nachweisen, sagt Andreas Trump vom Krebsforschungszentrum Heidelberg.
Also in den vielen Spendern haben wir bestimmte Genveränderungen gesehen. Die haben wir auch genau charakterisiert und es zeigte sich, dass durch diese Genveränderungen die Blutzellen schneller auf Blutverlust reagieren und dadurch auch schneller das Blut regenerieren können.
Blutspenden hat weitere Vorteile. So ergab eine Studie der Charité Hinweise, dass regelmäßiges Blutspenden bei Menschen mit Bluthochdruck diesen senken kann. Außerdem wird das Blut der Spender bei jeder Spende auf verschiedene Auffälligkeiten und Erkrankungen untersucht. Ein kostenloser Gesundheitscheck-up. Blut spenden darf jeder gesunde Mensch ab 18, der mindestens 50 Kilo wiegt. Männer dürfen alle 2 Monate spenden, Frauen alle 3. Eine Altersbeschränkung nach oben gibt es für das Blutspenden nicht mehr.
Nele Rösler war das über den heutigen Weltblutspendetag und damit gebe ich hier ab an Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio Sport.
Das Champions League Final Four Turnier der Männer in Köln ist das Highlight im europäischen Vereinshandball. 20.000 Zuschauer werden jeweils heute und morgen live dabei sein, wenn mit den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg 2 Teams aus der Bundesliga nach Europas Handballkrone greifen. Die Füchse gehen als frisch gekürter deutscher Meister mit besonders viel Rückenwind an den Start, berichtet Handballreporter Daniel Neuhaus.
Die Füchse kommen schwerelos nach Köln.
Der ganz große Druck ist erstmal abgefallen. Der schwierigste Titel in meinen Augen im Welthandball ist gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Deswegen ist man jetzt schon erstmal erleichtert, auch wir natürlich.
Sagt Berlins Sportvorstand Stefan Kretschmer. Am vergangenen Wochenende haben die Füchse Berlin die erste Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte eingetütet. Jetzt soll der erste Champions League-Titel folgen.
Wir haben uns fürs Final Four qualifiziert und wenn wir schon mal da sind, dann können wir es auch gewinnen.
Die Feierfüchse aus Berlin würden ihre Meisterparty am liebsten verlängern. Doch erstmal ist Arbeit angesagt. Im Halbfinale gegen den französischen Vertreter aus Nantes. Den Außenseiter bei diesem Final Four. Doch was heißt das schon, Stefan Kretschmer?
Das ist das Final Four der Champions League und oft hat man schon gesehen, dass auch der Underdog oder der vermeintliche Underdog dieses Turnier gewinnen kann.
Füchse-Trainer Jaron Sievert geht die Aufgabe selbstbewusst an.
Wir rennen die Gegner meistens kaputt und spielen auch einen sehr, sehr attraktiven Handball. Das sind die Zutaten am Finalwochenende bei so einem Final Four, um einen Sieg zu spielen.
Im Finale könnte es dann zum deutschen Traumduell gegen den SC Magdeburg kommen. Wenn die Magdeburger ihre Mammutaufgabe im Halbfinale auch erfolgreich lösen können. Der Gegner, Rekordsieger und Titelverteidiger FC Barcelona.
Wir reden jetzt hier über das größte Vereinshandballturnier der Welt. Ne? Die 4 Mannschaften, die da dabei sind, die haben es verdient und die haben auch alle die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Deswegen war das Los auch völlig egal. Aber vom Klang und vom Sound ist halt der FC Barcelona mal was ganz Besonderes.
Und Barcelona ist ein Gegner, der Magdeburg und Trainer Bennett Wiegert liegt. Vor 2 Jahren besiegten die Magdeburger Barcelona im Halbfinale und holten am Tag danach den Champions League-Titel. Magdeburg und Berlin in Köln. 2 deutsche Teams wollen ihrer Geschichte an diesem Wochenende das nächste große Highlight hinzufügen. Den Sieg beim Champions League Final Four 2025.
Füchse gegen Nantes ab 15 Uhr. Inforadio überträgt komplett live. Heute ist es wieder soweit, das RBB Fernsehen Brandenburg und rbb24.de übertragen erneut unter der Überschrift Euer Kick eine Partie im Brandenburger Amateurfußball live. Fußballvereine aus ganz Brandenburg hatten sich beworben. Die Wahl fiel auf das Ortsderby SV Rulsdorf gegen United Telto in der Kreisliga B Havelland. Anstoß ist um 14 Uhr. Und soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Weiter im Studio Bernhard Kempf. Pflegekräfte werden überall dringend gesucht. In Dortmund gehen die städtischen Seniorenheime deshalb neue Wege. Sie haben ein Ausbildungshaus mit 32 Betten eingerichtet, das von den Pflegeschülern eigenverantwortlich geleitet wird. Knapp 100 Azubis übernehmen dort im Wechsel die Schichtleitungen, die Medikamentenverteilung, Dienstplaneinteilung oder die Essensausgabe. Betreut, begleitet und unterstützt werden sie dabei von ihren Praxisanleitern. 2023, da hatten die städtischen Seniorenheime bereits eine Ausbildungsstation in diesem Stil eingerichtet. Und zwar mit so großem Erfolg, dass jetzt ein ganzes Haus mit der doppelten Bettenzahl daraus geworden ist. Ziel dieses bislang deutschlandweit einmaligen Konzeptes ist es, die Pflege in Deutschland attraktiver zu machen. Sonja Gerhardt hat sich vor Ort mal einen Eindruck verschafft.
Herr M. hat gestern nicht gut geschlafen, war wach um 3 Uhr, hat Novalgien bekommen.
Omnia Guessab leitet heute die Frühschicht. Gemeinsam mit anderen Pflegeschülerinnen und einigen Ausbilderinnen sitzt die 21-Jährige im Besprechungszimmer. Omnia ist im zweiten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Im Ausbildungshaus der Dortmunder Seniorenheime kümmert sich die zierliche junge Frau mit den freundlichen dunklen Augen heute um die Schichtübergabe und teilt ihre Kolleginnen für die jeweiligen Wohnbereiche ein.
Viola, gehst du nach oben heute? Ja. Weil gestern warst du unten.
Ich finde richtig gut, wenn ich Schichtleitung mache. Ich kann vieles lernen. Ich habe das oft gemacht, deswegen jetzt, ich weiß, dass ich eine Verantwortung habe und so, aber ich weiß, wie kann ich mit das umgehen.
Ihr Selbstvertrauen bekommt Omnia vor allem dadurch, dass sie als Pflegeschülerin im Ausbildungshaus von Anfang an eigenständig arbeiten durfte. Bei Fragen und Unsicherheiten stehen ihr und den anderen Auszubildenden examinierte Pflegefachkräfte ständig zur Seite.
Ich würde jetzt zum Beispiel bei dir Blutzucker messen und Schritt für Schritt auch erklären.
Jacqueline Stepniak steht kurz vor ihrem Examen zur Pflegefachkraft. Die 29-Jährige will mit Omnia nochmal Details einer Blutzuckermessung durchgehen. Die Kollegin ist dabei ihre Testperson. Die beiden Pflegeschülerinnen haben sich in eine gemütliche Sofaecke zurückgezogen.
Es piekst jetzt einmal. Tat's weh?
Ja.
Echt? So, den Finger streifen, nicht drücken.
Miteinander üben, sich über einzelne Aufgaben austauschen. Auch dafür haben die beiden Auszubildenden während ihrer Schicht Zeit.
Dadurch, dass wir ja so viele Schüler im Dienst sind, halt, können wir uns da gut aufteilen. Oder halt bei der Übergabe auch sagen, so, hey, ich möchte heute mal das und das ausprobieren. Wer könnte das mit mir machen, halt, dass wir da uns auch die Zeit nehmen können. Haben Sie eigentlich Hunger so langsam? Was meinen Sie, wenn ich Ihnen ein bisschen Essen hier hinstelle, vielleicht kommt der Appetit?
Ja, das können Sie mal versuchen. Wenn
Jacqueline und Omnia schauen als nächstes nach dem Bewohner, dem es momentan nicht gut geht. Sie werden dabei begleitet von Isabella Barz.
Der Arzt kommt morgen, der schaut nach Ihnen wegen Ihrem Schwindel. Und dann hoffen wir, dass es ganz schnell auch wieder besser wird. Ne?
Ja, hoffen.
Isabella Barz ist eine von 10 Praxisanleiterinnen im Dortmunder Ausbildungshaus. Das sind Fachkräfte, die den Pflegeschülerinnen ständig zur Seite stehen.
Man dokumentiert das, auch mit den Schülern bespricht man das. Klar ist in dem Sinne dann auch wichtig, dass die Schüler wissen, Schwindel in erster Linie Getränke anreichen, Wegbegleitung, also Sturzprophylaxe. Andererseits müssen wir natürlich dann auch irgendwann den Arzt informieren, dass vielleicht auch der Medikationsplan abgeglichen wird. Das haben wir dann heute Morgen schon gemacht.
Das Konzept des Ausbildungshauses überzeugt Isabella Barz.
Man hat mehr Zeit. Ne? Man kann wirklich, wir Omnia und ich haben heute eine 1:1-Betreuung. Ich laufe mit ihr mit, wir machen alles gemeinsam. Früher in den anderen Häusern war es halt so, die Praxisanleitung war halt auch oft in die Pflege mit eingebunden. Das mit den Azubis lief so nebenher. Das ist halt hier nicht so.
Sie selbst kennt das Modell von Beginn an. Vor 3 Jahren starteten die städtischen Seniorenheime in Dortmund mit dem Versuch einer Ausbildungsstation, die von Pflegeschülern eigenständig geführt wurde. Die Umsetzung wurde so erfolgreich, dass nun ein ganzes Ausbildungshaus eingerichtet wurde, erzählt Isabella Bartz.
Ich habe ja hier auch meine Ausbildung gemacht in dem Haus, hatte auch mein Examen und kenne auch das alte System. Und ich habe dann auch direkt gesagt, wenn ich mal ausgelernt bin, ich möchte unbedingt Praxisanleiter werden und hier arbeiten.
Die Praxisanleiterinnen, wie Isabella Bartz, sind nicht wie sonst üblich in Schichten für die Versorgung der Bewohner mit eingeteilt. Sie sind gezielt für die Begleitung der Pflegeschülerinnen verantwortlich. Dafür haben die städtischen Seniorenheime ihr Personal umverteilt. Anfangs gab es viel Skepsis, ob die Idee aufgehen würde, gibt Kai Rasch zu, der Leiter des Ausbildungshauses.
Wir hatten Bedenken, dass Auszubildende das Projekt nicht mitziehen. Wir hatten Bedenken, dass Bewohner sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich von Auszubildenden die ganze Zeit versorgt werde. Dass Angehörige sagen, ich möchte das nicht. Daraus hat sich auch Skepsis ergeben, die sich aber komplett in Luft ausgelöst hat.
Die nächste Zahl, die 64.
In einem großen Saal mit Blümchentapete und einem Flügel in der Mitte sitzt eine Gruppe Senioren auf dunklen Holzstühlen an einem langen Tisch und spielt das Lotteriespiel Bingo. Mit dabei sind die Pflegeschülerinnen Jacqueline und Omnia. Auch die Freizeitgestaltung im Haus gehört zu ihren Aufgaben.
Vielleicht wird's ja besser mit der 66.
Hier.
Oh. Ah. Frau Gatzer, die 66 ist dabei.
32 Bewohnerinnen und Bewohner leben im Ausbildungshaus. Margret Gatscher ist seit einem halben Jahr hier. Die 78-Jährige und ihre Angehörigen haben keine Bedenken, dass sie hier hauptsächlich von Azubis versorgt wird. Im Gegenteil.
Wir müssen es ja auch lernen, ne? Wie die Patienten, sag ich mal, so ticken, wie man die annimmt. Ne? Meine Kinder sind mit mir zufrieden, mit dem Haus. Ja, ich fühle mich auch wohl. Ja, ich fühle mich angenommen, aufgenommen, ernst genommen.
Sollen wir direkt in den Speisesaal gehen? Ja, ist ja jetzt auch langsam die Zeit.
Während Margret Gatscher von Pflegeschülerin Omnia zum Mittagessen in den Speisesaal begleitet wird, zieht sich Jacqueline Stepniak ins Besprechungszimmer zurück.
Also ich bekomme ja quasi einen Bewohnernamen gesagt halt. Geht es denn dann sofort los mit dem Schreiben oder habe ich dann erstmal so Vorbereitungszeit? Ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft.
Also das läuft so ab, dass du am ersten Tag halt dieses und den Maßnahmenplan schreibst.
Mit einem Aktenordner setzt sich die 29-Jährige an einen Tisch und geht mit zwei der Praxisanleiterinnen Fragen durch, die Jacqueline vor ihrer Abschlussprüfung noch beschäftigen. Auch dafür ist während der Schicht Zeit.
Hast du dann ungefähr eine halbe Stunde Zeit, die Informationen zu holen?
Okay.
Genau.
Die städtischen Seniorenheime in Dortmund als Betreiber des Ausbildungshauses haben erkannt, wie wichtig es ist, attraktive Bedingungen zu schaffen, damit die angehenden Pflegekräfte die 3-jährige Ausbildung auch zu Ende bringen. Laut Statistischem Landesamt ist die Abbrecherquote in der Pflegeausbildung in NRW mit 40% viel zu hoch. Angebote wie die des Ausbildungshauses steuern dem entgegen, ist Pflegeschülerin Jacqueline Stepniak sicher.
Das Größte, was ich hier lernen konnte, ist halt so punkto Selbstständigkeit. Also weil man ja halt viel selbstständiger ist als auf den normalen Wohnbereichen als Schüler. Ich glaube, da hat mir die Ausbildungsstation echt viel weitergeholfen. Also mittlerweile mache ich die Schichtleitung auch komplett alleine und brauche kaum noch mehr so Rückfragen zu stellen. Und das gibt mir natürlich auch jetzt Sicherheit. Ja, dass ich jetzt bereit bin, ins Berufsleben zu gehen.
Und diesen Weg will die junge Frau auf jeden Fall weitergehen.
Halten Sie meine Hand schön fest. Gleich ist sie auch wieder aufgewärmt.
Ja, ich merke schon, von der schon wärmt.
Für mich ist das einfach der schönste Beruf. Ich gehe gerne zur Arbeit. Natürlich spielt da auch eine große Rolle, was für ein Team man hinter sich stehen hat. Halt. Aber für mich ist das einfach total erfüllend und ja, ich liebe es einfach.
Vor Einführung des neuen Konzeptes habe er vielleicht 5 Bewerbungen pro Jahr für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft auf den Tisch bekommen, sagt der Leiter der Einrichtung Kai Rasch. Heute seien es 10 pro Woche. Und auch in der Pflegebranche stoße das Konzept auf Interesse.
Wir werden schon beobachtet. Also so, dass man halt eben hinter die Kulissen sehen will und sich das Ausbildungshaus ansehen möchte, sich das Konzept mit uns zusammen durchsprechen möchte, das erleben wir schon.
Du hast jetzt die Mittagsmedikation vorbereitet, ne?
Genau.
Genau, der hat jetzt seine Morgensmedikation eingenommen. Die hat er ja heute Morgen verweigert.
Die 21-jährige Omnia Guessab kontrolliert zum Ende ihrer Schicht die vorbereiteten Medikamente, bevor sie gleich an die Bewohner verteilt werden. Neben ihr steht eine Praxisanleiterin zur Absicherung. Den Pflegeschülerinnen gefällt die Selbstständigkeit im Dortmunder Ausbildungshaus bei gleichzeitig engmaschiger Betreuung durch erfahrene Fachkräfte. Auch Omnia, die bald ins letzte Lehrjahr kommt.
Ich finde mich richtig bereit für meine Prüfung. Und als Schichtleitung habe ich viel, viel, viel gelernt. Wenn zum Beispiel ein Bewohner wieder ins Haus kommt vom Krankenhaus, da gibt es Entlassungsbericht, du musst Apotheker, Medikamente, also viel, viel, viel gelernt. Und ja, finde ich richtig schön.
Die Suche nach Pflegekräften, eine Reportage war das von Sonja Gerhardt.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD-Audiothek und donnerstags im rbb24-Inforadio.
Damit haben wir es 1:01 und wir folgen gleich die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Werbung. Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A15 Dreieck Spreewald Richtung Forst. Zwischen Dreieck Spreewald und Boblitz liegen Fahrzeug und Reifenteile auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 90 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße vollgesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 20 bis 30 Minuten mehr einplanen. Außerdem Stau auf den Umfahrungen in Neukölln und Britz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Im Nahostkonflikt droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Angriffen. Sollten die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien Israel bei der Abwehr unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israels Regierung hat dem Iran wiederum mit einer vernichtenden Reaktion gedroht, sollten die Raketenangriffe auf zivile Ziele weitergehen. Bisher werden mehr als 60 Tote auf beiden Seiten gemeldet. Der Iran lässt offen, ob die Verhandlungen mit den USA über sein Atomprogramm weitergehen. Darüber sei noch nicht entschieden worden, hieß es heute dazu aus Teheran. Isabel Gottowatsch.
Nach israelischen Angriffen seien Gespräche über das iranische Atomprogramm bedeutungslos, so ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Für morgen war ursprünglich eine weitere Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein neues Atomabkommen geplant. Diese sollten in Omans Hauptstadt Maskat sein. US-Präsident Trump strebt ein neues Abkommen mit dem Iran an. Das soll verhindern, dass die Islamische Republik Atomwaffen herstellt.
Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. Die Berliner Polizei hat Einzelheiten zum gestrigen mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Arztpraxis bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um den Inhaber der Praxis. Der 76-Jährige war gestern Nachmittag leblos in den Räumen der Praxis im Wedding gefunden worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei der Mann noch vor Ort gestorben. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Weitere Hintergründe sind noch unklar. In Berlin sind ab heute die besten Tennisspielerinnen der Welt zu Gast. In Grunewald beginnen die Berlin Tennis Open. Dennis Wiese, RBB 24.
Heute und morgen werden rund um das Steffi-Graf-Stadion in Grunewald die ersten Qualifikationsrunden gespielt. Für heute gibt es noch kostenlose Tickets. Diese müssen vorher reserviert werden. Ab Montag dann startet auf dem Rasen des großen Stadions das eigentliche Turnier. Mit dabei ist die komplette Weltspitze, wie die Nummer 1 Arina Sabalenka aus Belarus. Am kommenden Sonntag findet dann das Finale der Berlin Tennis Open statt.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag sonnig bei maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin 23 bis 25 Grad, in Fürstenberg 23 und in Senftenberg 27 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei 27 bis 34 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Mit Tränengas und Gummigeschossen hat die Polizei in Los Angeles in dieser Woche auf Demonstrationen geantwortet.
Größtenteils waren die friedlich, die Demos, bis auf wenige Ausnahmen. Ein brennendes Auto war zu sehen, Steinwürfe auf Polizeiautos, auch E-Scooter sind von einer Brücke auf Polizeiwagen geworfen worden.
US-Präsident Donald Trump hat lieber gleich trotzdem die Nationalgarde geschickt. Erst 2000 Soldaten, dann weitere 2000 plus 700 Soldaten des US Marine Corps. If we didn't send in the
National Guard quickly, hätten wir nicht die Nationalgarde geschickt, würde Los Angeles jetzt brennen. Sie brauchten Hilfe und wir haben sie geschickt. Wir haben großartige Arbeit geleistet.
Ganz anders sah das aber der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom. Die Entsendung der Nationalgarde war für ihn ein klarer Versuch, die Situation zu eskalieren, sagt er, um daraus Kapital zu schlagen.
Dieser Machtmissbrauch des Präsidenten hat die Lage angeheizt und die Bevölkerung, die Polizisten und sogar die Nationalgarde in Gefahr gebracht. That's when the downward spiral
began. Was war da los in Los Angeles? Hat das noch was mit dem Kampf gegen illegale Einwanderung zu tun oder ist das ein Versuch von Donald Trump, ein autoritäres Regime zu errichten? Die Proteste von L.A. sind eins unserer Themen bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde und kennen uns seit knapp 30 Jahren und wir tun hier bei 7 Tage wach das, was wir sowieso immer tun. Wir diskutieren die wichtigsten Themen der letzten Woche.
Alle haben gesagt, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes. Keiner hat gesagt, seid dabei aber besonders sparsam und das haben wir gemacht.
Aber hätte das so gemacht werden dürfen, wie Jens Spahn es gemacht hat, als er einer Firma aus seiner Heimat die Aufgabe übertragen hat, das Land in der Pandemie mit Corona-Masken zu versorgen.
Milliarden hat Jens Spahn damals ausgegeben für viel zu teure Masken, die dann auch noch teilweise verbrannt werden mussten. Welche Konsequenzen wird das für ihn haben?
Unsere Themen heute bei 7 Tage wach.
Donald Trump, without consulting California.
Ohne Rücksprache mit den Behörden hat Donald Trump 2000 Angehörige der Nationalgarde auf unseren Straßen eingesetzt, illegal und ohne Grund. Damit begann die Abwärtsspirale. And the president,
he did it on purpose. Weil Donald Trump die Nationalgarde geschickt hat, ging die Gewalt erst richtig los in Los Angeles. So sieht es der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom von den Demokraten.
Am vergangenen Wochenende ging es ja schon los mit den Protesten in Los Angeles und zwar wegen hunderter Festnahmen von Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis, von sogenannten Undocumented Immigrants. Durch die Agenten der Heimatschutzbehörde Homeland Security. Die Agenten kommen von der Immigration and Customs Enforcement, kurz ICE oder eben einfach ICE.
Und gegen diese zahlreichen Festnahmen durch diese ICE-Agents haben die Menschen in Los Angeles protestiert, weil Los Angeles ist die Stadt mit dem größten Anteil an eben diesen Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht. Das ist eine knappe Million, also in L.A. hat eine Studie der Uni Kalifornien vor 5 Jahren gezählt. Und in der Stadt selbst, also in Los Angeles, leben aber gerade mal 4 Millionen Menschen. Und selbst wenn man den Großraum L.A. nimmt, da haben wir knapp 14 Millionen, dann sind 1 Million von diesen 14 Millionen tatsächlich ein wesentlicher Teil der Menschen, die da leben, die aus Einwanderern ohne Aufenthaltsrecht bestehen.
Also viele kennen jemanden, hauptsächlich sind es Hispanics, also aus Mexiko, aber auch Venezuela oder Guatemala, Honduras, die da leben. Und die Menschen, die leben da nicht etwa im Untergrund, sondern die arbeiten eben da, wohnen da ganz normal, haben Kinder in der Schule. Und wenn man sich das anschaut, wo die Menschen von den ICE Agents weggeholt werden, dann kann man, glaube ich, auch die Demos nachvollziehen. Ein Mann wurde bei der Arbeit in der Waschanlage festgenommen. anderer ein Großvater, als er seine Enkelin zur Schule gebracht hat.
Gavin Newsom, der demokratische Gouverneur, hat es ja auch in einer Fernsehansprache geschildert. Die ICE Agents springen da etwa am Supermarkt aus ungekennzeichneten Lieferwagen, nehmen die Leute beim Einkaufen fest. Es gab eine Razzia in der Klamottenfabrik. Es werden Tellerwäscher, Dachdecker, Näherinnen festgenommen. Also Leute, die, wie Newsom zumindest das gesagt hat, die hart arbeiten. Und das ist das Verrückte, die auch beträchtliche Steuern zahlen. Da können wir vielleicht später noch mal näher drauf eingehen, wie sowas überhaupt geht. Jedenfalls werden da Menschen mitten aus dem Leben geholt. Menschen, die schon Jahre in L.A. leben und arbeiten, ganz wie du sagst. Und dagegen gab es eben Demos. Und diese Demos sind größtenteils ruhig verlaufen, so schildert das Newsom in der Ansprache. Und er sagt, Donald Trump hat das dann ausgenutzt für eine Eskalation.
Thanks to our law enforcement officers.
Dank der Polizei und der Mehrheit der friedlich Protestierenden entspannte sich die Situation wieder. Sie konzentrierte sich auf wenige Blocks in der Innenstadt. Aber das wollte Donald Trump nicht. Er wollte erneut die Eskalation und entschied sich für mehr Gewalt. Er wählte Theatralik statt öffentlicher Sicherheit.
Theater statt öffentliche Sicherheit, so sagt es Newsom. Und ehrlich gesagt, schon die Polizei von Los Angeles hatte ja überaus hart durchgegriffen, kann man ja glaube ich so sagen. Also die haben da ja sogar, ich habe ein Video gesehen, so eine australische Reporterin mit Gummigeschossen angegriffen, während die berichtet hat, völlig ohne ersichtlichen Grund.
Moving them on through the heart of L.A.
Ja, krasse Szene ist das. Also völlig ohne Vorwarnung, wenn man sich das anschaut, wird sie da am Bein erwischt, erhebt jemand einfach die Waffe und schießt auf sie. Es hat auch noch andere Journalisten erwischt. Einer musste auch ins Krankenhaus.
Und dieses Hochschaukeln der Gewalt bei den Protesten, das war ja eine direkte Reaktion auf die Entsendung der Nationalgarde. Also die dürfen zwar nur Bundesbehörden schützen, die dürfen keinen verhaften, die dürfen auch nicht bei Demos eingreifen, aber die Entsendung von erst 2000, dann nochmal 2000 plus Marines hat einfach nochmal Öl ins Feuer gegossen. Also so schildert das der Gouverneur und auch die Bürgermeisterin von L.A., Karen Bass. Die habe ich in einem Beitrag von Welt TV gesehen, die sagt, das fühlt sich an wie ein Experiment, was hier mit der Stadt passiert.
Because that is the cause of the problems.
Das ist die Ursache des Problems. Dies wurde vom Weißen Haus provoziert. Wir wissen nicht warum. Vielleicht sind wir Teil eines nationalen Experiments, um zu sehen, wie weit die Bundesregierung gehen kann, um die Macht von einem Gouverneur, die Macht einer lokalen Instanz zu übernehmen und ehrlich gesagt unsere Stadt und unsere Bürger, unsere Bewohner in Angst zu versetzen.
Power from a local jurisdiction and frankly leaving our city and our citizens, our residents in fear.
Hier, diese Entsendung von der Nationalgarde durch den Präsidenten, ne?
Also das ist sowieso das Ding, oder? Darf Trump denn diese Nationalgarde entsenden? Also ich meine, er sagt, sie machen das nach der Regel nur zum Schutz von Bundesbehörden und er wartet nicht mehr ewig, bis ein Gouverneur ihn bittet, sondern er schickt die, wenn er denkt, jetzt reicht's. Aber,
also ja, aber das darf er nicht. Also das ist auf Anfrage des Gouverneurs, die teilen sich sogar die Befehlsgewalt über die Nationalgarde. Also der Präsident und der Gouverneur. Und unabhängig davon, das letzte Mal, dass die Nationalgarde kam wegen Protesten, war beim Fall George Floyd in Minneapolis. Aber da hat der Gouverneur Tim Walz die gerufen, auch wenn Trump das heute anders erzählt. Und das letzte Mal, dass sie einfach vom Präsidenten so losgeschickt worden sind, das war in den 60er Jahren. Also hier, der amerikanische Jurist Kirk Junker hat das beim ZDF bestätigt, dass das nicht geht, was Trump da macht.
Es gibt eine Bedingung dafür und das zu benutzen, muss ein Gouverneur ihn einladen. Und nicht nur hat Gavin Newsom Trump und den Bundessoldaten nicht eingeladen, hat er explizit gesagt, nein danke, kommen Sie nicht.
Und der Kirk Junker sagt auch, Trump macht das, weil er seine politische Macht ausbauen will. Es ist egal, ob er damit juristisch durchkommt, er verbreitet auch hier wieder Chaos und Unsicherheit und kommt ihm seinem politischen Ziel näher, seine Agenda durchzusetzen. Denn aktuell geht das vor den Gerichten hin und her. Newsom hat Beschwerde eingelegt, hat Klage eingelegt, zwischendurch hat Trump Recht bekommen. Also es ist dieses ganze juristische Spielchen kommt, es ist aber völlig unerheblich, sagt Junker, weil am Ende Fakten geschaffen werden. In diesem Fall eben, wehrt euch nicht gegen meine Deportationspläne, sonst schicke ich die Armee.
Ja. Dazu kommt auch noch, dass Gavin Newsom aus Kalifornien ja der nächste Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl sein könnte. Ne? Also sprich, es gibt einen zusätzlichen Anreiz für Trump, sich mit ihm anzulegen.
Ey, man muss aber eins auch sagen, das ist ja eine regelrechte Zeitbombe, diese Sache mit der illegalen Immigration in den USA. Und zwar eine, die schon richtig lange tickt und die keine politische Kraft in den letzten 30 Jahren gelöst bekommen hat. Und daran haben auch die Demokraten eine Mitschuld.
Mhm. Wieso meinst du?
Naja, es gab doch immer wieder diese Gesetzesentwürfe, um zumindest einen Teil der Einwanderer zu legalisieren und gleichzeitig die illegale Einwanderung zu begrenzen oder legale Wege zu öffnen. Und kein einziges dieser zahlreichen Gesetzesvorhaben ist durchgegangen. Und zwar auch, weil nicht immer alle Demokraten mitgestimmt haben. Also die Legalisierung ist ja ein Projekt der Demokraten, aber sie haben es nie geschafft, das umzusetzen, auch nicht unter Präsident Obama. Und der hatte übrigens die höchste Zahl an Ausweisungen von illegalen Migranten. Auch unter Biden gab es ja mehr Abschiebungen als unter Trump zum Beispiel.
Na, das ist doch auch der Grund, warum Trump jetzt so durchgreifen lässt, oder? Stand im Wall Street Journal zumindest. Er wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass er niedrigere Abschiebezahlen hat. Mhm. Aber zum Thema Legalisierung, dass das nie durchgegangen ist, das lag doch wohl vor allem an den Republikanern, die das einfach nicht wollen, dass illegale Einwanderung am Ende legalisiert wird, obwohl, und das ist doch so ein bisschen auch das Scheinheilige auf der republikanischen Seite, obwohl die US-Wirtschaft ohne Einwanderer überhaupt nicht funktioniert. Das ist so eine Tatsache, naja, weil die diese ganze Niedriglohnarbeit machen.
Also das hat Trump jetzt offenbar auch mitbekommen, hast du gelesen? Nee. Also der hat auf Druck offenbar aus der Landwirtschaft reagiert und auf seiner Plattform True Social gepostet, dass den Farmern und Hoteliers augenscheinlich langjährige gute Mitarbeiter verloren gegangen sind durch seine aggressive Immigrationspolitik.
Das kann doch gar nicht.
Und jetzt orakelt er was von Veränderungen, die da irgendwie kommen sollen, aber konkret. Ey,
ich hab so viele Studien dazu gefunden. Also alle kommen zu dem Schluss, wenn du die illegalen Einwanderer legalisierst, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Die allermeisten arbeiten, die allermeisten zahlen Steuern, nehmen keine Transferleistungen in Anspruch.
Also ich finde am Ende, man kann schon noch darauf pochen, dass Einwanderung eben nicht illegal geschehen darf, sondern legal erfolgen muss. Aber auch da, keine der beiden politischen Kräfte in den USA hat das hinbekommen, dieses Problem zu lösen. Die Bundesstaaten und Städte kochen ihr eigenes Süppchen. LA ist eine sogenannte Sanctuary City, wo also Illegale weitgehend geduldet werden. Aber auch das findet nicht ganz Kalifornien toll. Mhm. Also auch da gibt es Gegenden, wo Trump ja gewählt wird. Und jetzt, wo Trump eben angekündigt hat, schärfer gegen Illegale vorzugehen, die Nummern nach oben zu treiben, jetzt müssen diese ICE Agents eben Zahlen produzieren. Und das machen sie natürlich nicht, indem sie hochkriminelle Einwanderer aufspüren, wie versprochen, sondern die leicht zu finden sind am Baumarkt, bei der Arbeit.
Ja. Also es ist wirklich katastrophal. Da hat ja wirklich niemand was davon. Also nach den Protesten in Los Angeles, selbst wenn es zuletzt wieder ruhiger war, man kann sich nicht vorstellen, dass das so weitergeht.
Also jetzt am Wochenende steht auch noch eine Militärparade an, fällt zufällig auf Trumps Geburtstag, ist wohl wirklich Zufall. Da gibt's nicht nur in Los Angeles sehr wahrscheinlich, sondern an wirklich vielen Orten in den USA Proteste. Es sind an 1800 Orten Demos angekündigt für Samstag.
Und jetzt gehen wir zurück in das Jahr 2020, der Anfang der Corona-Krise. Die Welt war in Aufruhr und es hieß Masken, wir brauchen Masken.
Also hatte sich der damalige Bundesgesundheitsminister dran gemacht und versucht, Masken zu besorgen. Und dabei hat er, das ist Fakt, unglaublich viel Geld, wahrscheinlich unnötig viel Geld ausgegeben, also Steuergeld. Und unter anderem ein Unternehmen aus seiner Heimatregion mit einem Milliardendeal ausgestattet.
Dieser damalige Bundesgesundheitsminister heißt Jens Spahn und der ist jetzt Vorsitzender der Union-Bundestagsfraktion, also ein ziemlich mächtiger Posten. So, und jetzt gibt es einen 170-seitigen Bericht darüber, wie das alles zu bewerten ist, was der Jens Spahn damals gemacht hat mit seinen Maskendeals. Den Bericht hatte Karl Lauterbach noch in Auftrag gegeben, als der noch Gesundheitsminister war.
Jetzt liegt der Bericht der aktuellen Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU vor. Und was macht die? Veröffentlicht den nicht und gibt ihn nicht komplett frei. Nur Teile daraus, aber nicht komplett und pur. Warum macht sie das? Um Jens Spahn zu schützen?
Also nochmal kurz, 170 Seiten ist dieses Gutachten lang. Durchgeführt wurde es von der Staatssekretärin Margarete Suthoff, SPD, in Auftrag gegeben noch von Karl Lauterbach, SPD. Und das Gutachten soll Jens Spahn CDU und seine Rolle bei den Maskendeals weiter belasten. Der Rechercheverbund von Süddeutsche, WDR und NDR hat da ziemlich viel zu gemacht. Stelle ich auch noch gerne ein paar Links in die Shownotes.
Ich fasse mal kurz zusammen, was man weiß und vermutet. Also Spahn hat damals ein Logistikunternehmen beauftragt, damit Masken zu besorgen. Fiege heißt die Firma. 1,5 Milliarden Volumen hatte dieses Geschäft. Riesending. Dabei ist die Firma gar nicht so groß. Und die Firma Fiege sitzt im Wahlkreis neben dem Wahlkreis von Jens Spahn in dessen Heimat in Münster.
Okay.
So, damit nicht genug. Der Auftrag wurde damals ohne Ausschreibung, ohne Prüfverfahren, ohne alles rausgegeben. Zack, zack. 1,5 Milliarden an ein Unternehmen aus der Heimat des Bundesgesundheitsministers. Alles ganz sauber oder was?
Na, Spahn sagt dazu, dass es ja damals so schnell gehen musste, dass er halt auf Leute zurückgegriffen hat, die er kennt. Und das war eben Fiege, dieses Unternehmen. Die hätten ein schlüssiges Konzept gehabt, meinte er. Denen hätte er vertraut. Er hat dem Podcast Table Media, hatte jüngst ein Interview dazu gegeben. Und da hat er gesagt, so eine Ausschreibung dauert 3 bis 6 Monate. Wir hatten Corona, wir brauchten Masken, diese Zeit wäre einfach nicht da gewesen.
Na ja.
Also ich finde das ehrlich gesagt nachvollziehbar. So panisch, wie alle damals waren, der stand unter so einem krassen Handlungsdruck, wenn du da ein Unternehmen kennst und dem vertraust und die sagen, du, wir besorgen die Masken, wir schaffen das. Ja, dann gibst du denen den Auftrag, ohne daran zu denken, welche Konsequenzen das irgendwann hat. Weil das klingt aus heutiger Sicht jetzt ein bisschen sehr zugespitzt, aber damals hatte man ja wirklich das Gefühl, und vielleicht war das auch so, es ging um Leben und Tod.
Bei den Recherchen kam jetzt aber raus, dass wohl damals Teile der Bundesregierung dagegen waren. Ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie Fiege mit so einem riesigen Auftrag in so einer extremen Notlage auch noch zu beauftragen. Also vor allem aus dem Innenministerium gab es da Bedenken. Die wollten lieber DHL oder Schenker nehmen, also wirklich die Branchenriesen. Aber Spahn wollte Fiege, hat auch der Spiegel so geschrieben übrigens.
Das ist übrigens wirklich neu an den Recherchen, ne? Das war so bisher noch nicht bekannt. Und dass Spahn das auch so ein bisschen an sich gerissen hatte, weil es gar nicht so klar war, ist das jetzt Sache des Innenministeriums oder des Bundesgesundheitsministeriums, diese Masken so schnell zu besorgen.
Und er hat ja auch Masken zu überhöhten Preisen gekauft von einem Schweizer Unternehmen auf Vermittlung einer Parteifreundin von der CSU. Die Masken hätte er billiger von einem Hamburger Unternehmen haben können. Warum er die teureren Schweizer genommen hat, ist unklar und offenbar logisch jetzt auch nicht unbedingt
nachvollziehbar. Das stand auch im Spiegel, das stand auch in demselben Artikel.
Und das war ja auch noch nicht alles. Er hat ja auch eine sogenannte Open-House-Ausschreibung gemacht, also völlig verrückt eigentlich, da hat er gesagt, okay, jede Firma, die Masken bringen kann, bekommt pro Maske 4,50 €. 4,50 €, obwohl sein eigenes Ministerium Preis unter 3 € empfohlen hatte. Und das hatte zur Folge, dass am Ende viel zu viele Masken geliefert wurden, die mussten verbrannt werden, so viele waren das.
Ja, da laufen ja jetzt immer noch Gerichtsverfahren, weil Firmen geklagt hatten, weil ihnen dann die Masken nicht abgenommen wurden. Und sie dachten, wir haben aber doch eine rechtsverbindliche Ansage vom Minister bekommen und der sagt, nö, das war ja nur informell. Also da geht es um Entschädigungsforderungen von mehreren Milliarden. Das ist völlig unstrittig, dass das nicht gut gelaufen ist. Aber ich glaube, Spahn wollte damals um jeden Preis den Erfolg vorweisen, ne? So sagen, ich habe die Masken besorgt, ich hab's geschafft. Ich habe ein Statement von ihm aus dem Deutschlandfunk gefunden, aus dem letzten Jahr, wo er schon mal wegen den Masken unter Druck stand und sich da so gerechtfertigt hat.
Ich wundere mich etwas, dass jetzt Jahre nach Beginn der Pandemie manch einer vergessen zu haben scheint, wie es damals war. Wir hatten absoluten Mangel. Alle haben gesagt, übrigens auch die Grünen, besorgt Masken um jeden Preis im Sinne des Wortes. Keiner hat gesagt, seid dabei aber besonders sparsam. Und das haben wir gemacht. Es waren anschließend ausreichend da, aus heutiger Sicht zu viele. Aber wir müssen ja erinnern, in welcher Situation ist die Entscheidung getroffen worden.
Also es kann ja alles sein, aber
ich finde, man kann auf die Handlung in der Corona-Zeit nicht in jedem Fall dieselben Maßstäbe anlegen wie in normalen Zeiten. Also da haben viele Menschen Dinge gesagt, getan, gedacht, erzählt, die eben von diesem Ausnahmezustand bedingt waren, von diesem Druck. Und das war eben auch bei Politikern so.
Das kann ja alles sein. Dass er Fehler gemacht hat, okay, aber man kann doch trotzdem nicht einen Untersuchungsbericht, der möglicherweise alle diese Fehler und auch Jens Spahns Rolle deutlich benennt, zurückhalten. Also das geht einfach nicht. So verhinderst du ja notwendige Aufarbeitungen auch für zukünftige Pandemien oder andere Notlagen. Also das macht dich doch als Politiker, aber auch gerade bei Corona-Themen, den ganzen parlamentarischen Betrieb total unglaubwürdig, wenn da jetzt so eine geheime Sache draus gemacht wird. Also natürlich gewinnen die Leute dann den Eindruck, der hat erst gemauschelt, dann getrickst und alles irgendwie so zu seinem Vorteil hingelegt. Und dann sorgt er oder zumindest seine Partei auch noch dafür, dass das alles unterm Deckel bleibt, dass da möglichst keiner
was findet. Aber du darfst jetzt auch nicht per se unterstellen, dass da zwangsläufig was ganz Krasses drinsteht, was Spahn auf jeden Fall weiter belastet. Also das Gesundheitsministerium jetzt sagt, das Gutachten war von Anfang an intern gedacht und war nie zur Veröffentlichung bestimmt, unter anderem, weil da Klarnamen vom Beamten drin stehen.
Ja, jetzt haben die Recherchen aber einiges zutage gefördert und ich finde, dann muss das raus. Du kannst ja auch schwärzen. Also das ist doch vorgeschoben. Spahn hat doch damals auch schon gesagt, da gibt es ein Zitat von ihm, wir werden uns viel verzeihen müssen mit Blick auf diese Zeit. Weiß. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er meinte wohl eher, ihr werdet mir viel verzeihen müssen. Aber entschuldigt hat er sich auch nicht oder um Verzeihung gebeten. Weißt, er hat sich immer nur gerechtfertigt.
Er hat gesagt, er würde das heute alles nicht mehr so machen.
Ist aber auch was anderes, als mal zu sagen, ich habe Fehler gemacht und ich bitte um Verzeihung.
Naja, wenn er das macht, überlebt er das vielleicht politisch nicht, weil Schwäche zeigen, Reue zeigen, Fehler zugeben, das kommt im Politbetrieb nicht gut an, nee, im Ernst.
Ja, vielleicht überlebt er das politisch aber auch so nicht, weil die Opposition und Teile der SPD, die wollen ja unbedingt, dass das ganze Gutachten über Spahns Rolle veröffentlicht wird. Die FDP will einen Untersuchungsausschuss. Die Medien bleiben sowieso jetzt dran an der Sache. Also wenn da irgendwas drinsteht, was Spahn jetzt wirklich ernsthaft und stichhaltig weiter belastet, dann ist er wahrscheinlich eh weg vom
Fenster. Also sagen wir, es kommt eh raus. Das waren unsere Themen der Woche. Welche gab es noch?
Israel hat in der Nacht auf Freitag mit Drohnen Teile von Irans Atomanlagen angegriffen. Dabei sollen auch hochrangige iranische Militärs getötet worden sein. Iran schickt jetzt Vergeltungsdrohnen gegen Israel. Da ist der Ausnahmezustand verhängt worden. Das ist jetzt Stand Freitagmittag. Mhm. Ob das eine größere Eskalation wird oder im Rahmen dessen ist, was sich beide Länder ja immer wieder mal an Scharmützeln leisten, das kann man derzeit noch gar nicht sagen.
Und leider war es eine Woche mit einigen, auch tragischen Nachrichten. Der Amoklauf in Graz in Österreich, ein 21-Jähriger, der an seiner ehemaligen Schule mit einer Pistole und einem Gewehr 10 Menschen inklusive sich selbst getötet hat und diese Waffen übrigens ganz legal besitzen durfte. Staatstrauer in Österreich, aber großes Entsetzen natürlich auch bei uns.
Dann der Flugzeugabsturz in Indien, bei dem mindestens 241 Menschen gestorben sind, wo eine Boeing Dreamliner 30 Sekunden nach dem Start in ein Wohngebiet gekracht ist. Die Ursache könnte sein, dass der Pilot die Hebel für Startklappen und Fahrwerk verwechselt hat.
Und der legendäre Musiker Brian Wilson von den Beach Boys ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
Und nächste Woche?
Na, Montag ist erstmal G7-Gipfel in Kanada, wo es ja im Grunde genommen, wenn man sich das Programm anschaut, um nicht weniger geht als um den Weltfrieden. Also das könnte spannend werden. Dann ist Freitag SPD-Parteitag der SPD in Brandenburg. Ja, weiß ich nicht. Das könnte vielleicht nicht so spannend werden.
Dann war es das erstmal mit 7 Tage wach für diese Woche. Wenn ihr noch einen gut gemachten Podcast hören wollt, außer unserem, und euch für das Weltgeschehen weiterhin interessiert, dann wollen wir euch noch Streitkräfte und Strategien empfehlen. Da werden Korrespondenten, Historikerinnen und Sicherheitsexperten interviewt zur aktuellen militärischen Lage, vor allem in der Ukraine, aber auch an anderen Krisenherden der Welt. Streitkräfte und Strategien überall, wo es Podcasts gibt.
Die Redaktion für diesen Podcast hatte Lena Petersen vom RBB24 Inforadio. Und wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und wir sagen Tschüss. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge. Und denkt bitte dran, wenn ihr das ganz gut findet, was wir machen, dann bewertet uns, abonniert uns. Das macht es dem Algorithmus leichter, uns im Game zu halten.
Das letzte Wort bei 7 Tage wach haben aber niemals wir. Das hat immer ein Tier. Heute der Hamster.
Also ein stressiger Hamster.
Hochfrequent.
Also Hamster sind aber eigentlich echt total geil. Wusstest du, dass Hamster Selbstgespräche führen beim Essen?
Nein.
Und dass die mit Zähnen klappern können?
Auch nicht. Alles, was ich über Hamster weiß, ist, dass sie ganz fürchterlich klingen und dass sie die ganze Nacht in so einem Plastikrad durch den Käfig joggen und tagsüber pennen. Und dass sie gerne Sachen auf Vorrat einkaufen. Oder? Ich meine, die Hamster noch.
Ja.
Gerne Nudeln.
Ist schon klar.
Klopapier.
Der Hamster sammelt Klopapier. Wie Jens Spahn. Wie Jens Spahn die Masken gesammelt hat.
So ungefähr.
Tschüss.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie? RBB 24 Inforadio präsentiert Alchimia, Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus. Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs im Bröhan Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest stehen Sie an einer Baustelle etwa 90 Minuten im Stau. Und in Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 Minuten länger. Vorsicht auf der B102 Treuenbrietzen Richtung Luckau. Zwischen Treuenbrietzen und Altes Lager liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße vollgesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 20 bis 30 Minuten mehr einplanen. Außerdem Stau auf den Umfahrungen in Neukölln und Britz. Geduld brauchen Sie auch stadtauswärts auf der B2 vor Malchow. Und in Wittenau ist die Straße Alt-Wittenau bis 20 Uhr zwischen Harmsdorfer Straße und Eichborndamm vollgesperrt wegen eines Straßenfestes. Und bei der S-Bahn müssen Sie mit Verspätungen und Ausfällen rechnen wegen eines Polizeieinsatzes auf den Linien S3, 5, 7 und 9.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Nach neuen Angriffen droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Vergeltung. Sollten die USA, Frankreich und Großbritannien Israel unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israel dagegen will seine Angriffe auf den Iran offenbar ausweiten. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Israel hat den Iran zur Hauptfront im Krieg erklärt. Das Militär habe in den vergangenen 24 Stunden mindestens 150 Ziele im Iran angegriffen. Israels Verteidigungsminister Katz drohte der Führung im Iran. Wenn Khamenei weiter Raketen auf die israelische Heimatfront abfeuert, wird Teheran brennen.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. CDU-Fraktionschef Spahn drängt darauf, dass in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt wird und dass jetzt mit entsprechenden Vorbereitungen begonnen wird. Deutschland müsse schließlich wieder verteidigungsfähig werden, sagte Spahn der Rheinischen Post. Hauptstadtkorrespondentin Effi Seibert.
Es muss auf jeden Fall eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine zügige Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht. Spahn will nur Männer für den Wehrdienst verpflichten. Die frühere CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer findet es wichtig, auch Frauen mit einzubeziehen. Dafür müsste man aber das Grundgesetz ändern. Die SPD hält im Moment nichts von einer Wehrpflicht. Sie will zuerst prüfen, ob sich genug Freiwillige melden.
Die Berliner Polizei hat Einzelheiten zum gestrigen mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Arztpraxis bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um den Inhaber der Praxis. Der 76-Jährige war gestern Nachmittag leblos in den Räumen der Praxis im Wedding gefunden worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei der Mann noch vor Ort gestorben. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Weitere Hintergründe sind noch unklar. In Berlin sind ab heute die besten Tennisspielerinnen der Welt zu Gast. In Grunewald beginnen die Berlin Tennis Open. Heute und morgen werden die ersten Qualifikationsrunden gespielt. Am Montag startet dann das eigentliche Turnier. Das Finale steigt am darauffolgenden Sonntag im Steffi-Graf-Stadion. Soweit